Herzlich willkommen, Servus, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Gerlinde Kreutl und ich begrüße Sie ganz herzlich zur neuen Podcast-Reihe ISS Truppenbesuch. ISS ist natürlich nicht die internationale Raumstation, sondern das ISS, Institut für Sicherheit und Strategie in München. Und der ISS Truppenbesuch ist eine kleine, feine, abgeschlossene Podcast-Reihe, die sich mit Bundeswehrthemen beschäftigt und auf die Bereiche der Bundeswehr schaut, die ansonsten nicht im Mittelpunkt stehen. Ich danke für Ihr Interesse, freue mich, dass Sie dabei sind und wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Folge 4. Gespräch mit Professor Dr. Patrick Sensburg, Oberst der Reserve und Präsident des Verbands der Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur nächsten Folge des ISS-Truppenbesuch. Heute spreche ich mit Professor Dr. Patrick Sensburg, Präsident des Reservistenverbandes. Wunderbar, dass Sie Zeit für uns haben, lieber Herr Sensburg.
Sehr gerne.
Zunächst mal eine persönliche Frage. Präsident des Reservistenverbandes. Ich würde auch so gerne mal Präsident werden. Wie schafft man das?
Man muss gewählt werden. Man muss zum einen Mitglied des Verbandes sein, dafür muss man natürlich Reservist sein. Dann muss man Mitglied des Verbandes sein und dann muss man auf einer Bundesdelegiertenversammlung gewählt werden. Also wir sind als Verein organisiert, der Reservistenverband. Und wie im Vereinsleben gibt es dann eine Mitgliederversammlung und eine Delegiertenversammlung und auf der wird man gewählt. Und ich wurde 2019 das erste Mal auf der Mitgliederversammlung, die bei uns Bundesdelegiertenversammlung heißt, gewählt. Und seitdem bin ich Präsident dieses Verbandes, man könnte auch sagen Vorstandsvorsitzender. Bei uns heißt es halt Präsident.
Klingt auf jeden Fall gut. Sie sind nicht nur Präsident, Oberst der Reserve, sondern auch Professor und Sie waren Abgeordneter. Sie bringen also ein breites Feld von Expertise mit, um den Reservistenverband zu führen, der ja die Interessenvertretung aller Reservisten in Deutschland ist. Verraten Sie uns noch, wie groß ist der Reservistenverband?
Also der Verband selber hat rund 115.000 Mitglieder. Jeder, der Reservist ist, kann bei uns Mitglied werden. Man kann sogar auch Fördermitglied werden. Und wir betreuen aber im Grunde alle Reservistinnen und Reservisten lebenslang. Das ist unser Auftrag, den der Deutsche Bundestag dem Reservistenverband gegeben hat, weil junge Offiziere nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, wir wollen einen Verband haben, der ausgeschiedene Soldatinnen und Soldaten, damals waren es hauptsächlich Soldaten, aufnehmen kann. Ein Verband, der auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung basiert, weil man Erfahrungen aus der Weimarer Republik hatte, wo Freikorps, wo Soldatenbünde, Soldaten, die Kampferfahrungen im Ersten Weltkrieg hatten, aufgesogen hatten und die haben dann Attentate auf Politiker gemacht. Und aus der Erfahrung hat man gesagt, wir brauchen für ausgeschiedene Soldaten einen Verband, der diese aufnimmt, der ihnen auch Angebote macht. Und dieser Verband soll nah am Parlament angebunden sein. Und er hat die Aufgabe, lebenslang alle ausgeschiedenen Soldatinnen und Soldaten zu betreuen. Und das machen wir als Reservistenverband sehr vielfältig. Also nicht nur für unsere 115.000 Mitglieder, sondern wir machen Angebote für alle Reservistinnen und Reservisten.
Dann sind wir gleich beim Thema. Wie viele Reservisten gibt es denn in Deutschland?
Das ist eine gute Frage und ich fange mal an mit der großen Zahl. Es gibt vom Status her tatsächlich 9 Millionen Reservistinnen und Reservisten, die diesen Status haben. Weil Reservist ist man, wenn man nur mindestens einen Tag gedient hat und seinen Dienstgrad nicht verloren hat, also nicht unehrenhaft entlassen worden ist. Und da kommen natürlich sehr viele aus der Zeit des Kalten Krieges, als wir noch Wehrpflicht hatten, bis 2011 zusammen. Deswegen bei den 9 Millionen Reservistinnen und Reservisten in Deutschland sind ungefähr 8 Millionen älter als 65 Jahre alt und etwas weniger als 1 Million jünger als 65 Jahre. Das ist so die Zahl der Reservistinnen und Reservisten.
Die Zahl klingt jetzt nicht sonderlich gut, muss ich gestehen, wenn man auf den Altersschnitt blickt und der Nachwuchs natürlich nicht so üppig nachkommt.
Ja, 1 Million, das ist schon relativ gut. Also viele Länder um uns herum würden sich wünschen, dass sie 1 Million Reservistinnen und Reservisten unter 65 hätten. Das ist eine besondere Situation der Bundesrepublik Deutschland, weil wir eben die Wehrpflicht damals hatten. Wir haben aber leider aus diesem großen Pool die letzten Jahre, man muss fast sagen Jahrzehnte, nicht viel genutzt. In diesem Pool sind zum Beispiel auch sehr erfahrene ehemalige Soldatinnen und Soldaten, die in Afghanistan, in Mali, im Kosovo, also in den vielen Einsätzen waren, sind da drin und da haben wir auch ihre Adressen teilweise nicht mehr genutzt, haben sie nicht mehr kontaktiert, sie waren nicht als Reservistinnen und Reservisten beordert. Ich sag mal, bis vor einigen Jahren hatten wir ungefähr 20.000 von diesen auf Beorderungsdienstposten, die also regelmäßig geübt haben und die anderen hat man mehr oder weniger vergessen. Die Zahl geht jetzt hoch. Jetzt reden wir von fast 60.000 schon beorderten Reservistinnen und Reservisten, also die aus dieser Gruppe einen Beorderungsdienstposten haben und wissen, in welcher Einheit sie Reservistendienst leisten.
Jetzt haben Sie schon den Unterschied zwischen beordert und nicht beordert erklärt. Vielen Dank dafür. Vielleicht nochmal zurück zu dieser Zahl, die Sie eben nannten, dass es in Deutschland eigentlich 9 Millionen Reservisten gibt. Man könnte vermuten, viele von Ihnen wissen das gar nicht oder haben es zumindest nicht mehr aktiv auf dem Schirm. Warum hat man denn so lange überhaupt nicht über dieses Thema gesprochen? War die Sicherheitspolitik einfach so unwichtig, dass es völlig aus dem Bewusstsein geraten ist?
Ja, das ist der Punkt. Also ich glaube, dass die 9 Millionen das schon wissen. Viele erinnern sich ja sehr intensiv an ihre Wehrdienstzeit. Das war ein prägendes Ereignis für viele und ich erinnere mich ja selbst auch, als ich Wehrdienst leistete und mein ganzer Jahrgang, wenn wir dann freitags nach Hause kamen, in den Familien war Bundeswehr das zentrale Gespräch freitagsabends. Die Eltern fragten nach, die Jungs in der Regel trafen sich freitagsabends und erzählten von ihren Erfahrungen in ihren Einheiten. Die Freundinnen waren meistens sehr genervt, weil die Jungs nur von der Bundeswehr erzählten. Die mussten sich erstmal ein bisschen ausquatschen, bis man wieder von anderen Dingen reden konnte. Also das war schon mitten in der Gesellschaft. Und wenn man jetzt ältere, erfahrenere Mitbürger anspricht auf ihre Zeit bei der Bundeswehr, die kommen sofort ins Gespräch rein. Aber es ist richtig, es ist jahrelang, fast mehrere Jahrzehnte lang, nicht mehr über die Notwendigkeit von Bundeswehr, von Reserveübungen gesprochen worden, weil wir ja dachten, wir müssen uns nur noch auf Auslandseinsätze konzentrieren. Die Landes- und Bündnisverteidigung spielt keine große Rolle mehr. Internationales Krisenmanagement ist der Schwerpunkt. Und eigentlich seit der Annexion der Krim, seit dem darauffolgenden Weißbuch, wo wieder Landes- und Bündnisverteidigung zum ersten Mal drin stand, und dann natürlich durch die Vollinvasion 2022, da rückt Landes- und Bündnisverteidigung wieder in den Vordergrund. Und ein essentieller Bestandteil ist die Reserve für die Durchhaltefähigkeit. Jetzt spielt Reserve wieder eine Rolle. Und jetzt diskutieren wir natürlich über all diese Themen, die für Reserve prägend sind, Rahmenbedingungen sind, welche Rolle spielt Reserve, was macht Reserve, braucht es eine Wehrpflicht, um ausreichend Reservistinnen und Reservisten zu haben. Jetzt ist das wieder Thema, weil wir uns wieder auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren müssen.
Bevor wir über die Landes- und Bündnisverteidigung sprechen, würde ich gerne noch ein bisschen über das 1x1 des Reservistendienstes reden. Wie oft üben denn Reservisten so in normalen Zeiten? Wie lange übt man und was macht man da eigentlich?
Also das ist ganz unterschiedlich. Ich würde mal sagen, in früheren Zeiten, die von 20.000 hatte ich ja ungefähr gesagt, Reservisten, die wir früher hatten, die haben meistens auf Spiegeldienstposten geübt und haben die Bundeswehr eigentlich auf den Dienstposten unterstützt, die vakant waren. Also da, wo ein aktiver Soldat fehlte, weil er im Auslandseinsatz war, weil er vielleicht auf einem Lehrgang war oder weil es einfach gar keinen gab für diesen Dienstposten temporär, da haben Reservistinnen und Reservisten geübt und das teilweise über längere Zeiträume, manchmal bis zu 10 Monate mit Ausnahmen sogar länger. Da ändert sich jetzt etwas, weil wir verstärkt Reservistinnen und Reservisten natürlich im Heimatschutz einplanen. Wir werden sie in den Einheiten des Heeres sehen, die Teile mit Reservisten ausgestattet sind. Es sind gekaderte, hybride Einheiten, von denen wir dann reden. Also da rechnen wir mit durchschnittlich 20 Tagen pro Jahr zur Fähigkeitserhaltung. Also etwas mehr als 2 Wochen bis zu 3 Wochen im Jahr sollen Reservistinnen und Reservisten im Durchschnitt zukünftig üben. Da wird es den einen oder anderen geben, der eben öfters übt, weil es auf seinem Dienstposten Bedarfe gibt und er das auch kann von seinem Beruf, von seinem Arbeitgeber oder wenn er eben selbstständig beschäftigt ist. Und dann wäre es manche geben, die vielleicht nicht jedes Jahr ihre 20 Tage schaffen, die vielleicht jedes zweite Jahr es nur hinkriegen. Also es wird da einen großen Unterschied geben, aber angepeilt ist ungefähr 20 Tage pro Jahr, um diese Fähigkeiten eben zu erhalten.
Und wie sieht es aus mit den, ich sag mal, Rahmenbedingungen? Gibt es Fitnessstandards? Muss man irgendwelche Kriterien erfüllen, um aktiv als Reservist tätig sein zu können? Ich frage jetzt einfach mal ganz indiskret.
Ja, natürlich. Das liegt auch ganz maßgeblich daran, wo man eingeplant ist. Also man braucht natürlich einen Gesundheitscheck am Anfang. Also man wird gesundheitlich überprüft, ob die Voraussetzungen dann auch für den Dienstposten, auf den man eingeplant ist, vorliegen. Wenn man als Kompaniechef in einer Fallschirmsprungeinheit eingesetzt werden soll als Reservist, ist natürlich ein bisschen andere Voraussetzung, als wenn man in anderen Bereichen eingesetzt wird, die vielleicht mehr Büroarbeit, mehr Planungsarbeit beinhalten. Also grundsätzlich muss eine körperliche Leistungsfähigkeit da sein. Die wird auch medizinisch überprüft. Dann ist natürlich die Frage, was gehört noch dazu? Es gehören die Fähigkeiten dazu, die der jeweilige Dienstposten erfordert. Also man muss militärisch die entsprechenden Kompetenzen auch mitbringen. Für den einen oder anderen, der jetzt sagt, hey, ich bin doch auch Reservist, ich könnte doch mal wieder mitmachen. Da muss man dann schauen, was bringt der aus älterer Zeit für Fähigkeiten mit? Kann man da ansetzen? Und gegebenenfalls müssen dann Lehrgänge gemacht werden, um die aktuellen Fähigkeiten wieder zu erreichen. Also all das muss da sein, aber wir arbeiten daran, dass zum Beispiel auch bei lebenserfahrenen Reservistinnen und Reservisten die Anforderungen zum Beispiel an die körperliche Fitness natürlich nicht einem 20-Jährigen entsprechen müssen.
Sie haben nun schon ein bisschen über die Entwicklung der Sicherheitspolitik und damit auch die Entwicklung der Reserve gesprochen. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Von den 1990ern bis heute hat sich das Sicherheitsumfeld massiv verändert und die Rolle der Reserve damit ebenso. In gewisser Weise könnte man sagen, sie wurde weniger relevant für eine Zeit, die sehr stark von Auslandseinsätzen geprägt war. Vielleicht könnten Sie aus dem Blickwinkel der Reserve, des Reservistenverbandes, diese drei Jahrzehnte nach dem Kalten Krieg nochmal Revue passieren lassen, bitte.
Ja, also das Maßgebliche, Sie haben es gesagt, waren die Auslandseinsätze. Die waren, wie man so schön sagt, tailor-made, also zugeschnitten auf das jeweilige Land, auf die Aufgabe, auf die Region in dem Land. Und da hat man eben dann sowohl die aktive Truppe mit Ausrüstung, Personal maßgeschneidert hingeschickt, das Kontingent. Und da waren dann die Reservistinnen und Reservisten da drin, die passten, die vielleicht auch besondere Fähigkeiten mitbrachten, die entweder aus dem Zivilen oder aus der Einsatzwehrverwaltung herrührten. Also das waren ganz unterschiedliche Komponenten. Man bezeichnet diese Zeit auch sehr oft mit klein, aber fein, was Kontingente, Fähigkeiten, Ausrüstungen betraf. Und der große Gamechanger ist, wenn wir über Landes- und Bundesverteidigung reden, reden wir über Masse. Also nicht klein, aber fein, sondern über Masse. Landesverteidigung, ein Krieg, ein Territorialkrieg ist ein Massekrieg. Wir müssen also wissen, wenn wir das Land verteidigen wollen, wenn wir Europa im Bündnis verteidigen wollen, dann reden wir über viel. Viel an Material, viel an Munition, viel an Soldatinnen und Soldaten. Wir sehen das gerade exemplarisch in der Ukraine. Es ist ein Abnutzungskrieg. Sie brauchen relativ viel kontinuierlich an Munition, an Waffen, an der ganzen Ausrüstung. Und sie brauchen auch kontinuierlich Menschen, die in diesem Krieg das Land verteidigen wollen. Sonst ist der Krieg zu Ende. Der alte Spruch war, Kriege werden mit der aktiven Truppe begonnen und mit der Reserve beendet. Also von daher haben wir jetzt eine auch Refokussierung hinzu, wie kriegen wir ausreichend Soldatinnen und Soldaten langfristig, also durchhaltefähig in die unterschiedlichen Funktionen. Und da kommt Reserve mit einem großen Bündel an Aufgaben mit ins Spiel, weil das eine aktive Truppe, ich könnte jetzt fast sagen ein stehendes Heer, was immer da ist, auf Dauer nicht schaffen kann. Sie brauchen also diese schnelle Aufwuchsfähigkeit, wenn es zum Verteidigungsfall kommt.
Jetzt haben Sie auch ein Schlagwort genannt, das schnell, also nicht nur die Masse, sondern auch die Schnelligkeit. Man muss kaltstartfähig sein, wie es so schön heißt. Man kann es sich nicht leisten, zuerst mal symbolische Beiträge zu leisten. Und da ist natürlich dann die Rolle der Reserve ganz wichtig. Könnten Sie uns noch skizzieren, im Fall der Fälle, also im Verteidigungsfall, welche Rolle wird die Reserve übernehmen, außer die Durchhaltefähigkeit und die Aufwuchsfähigkeit sicherzustellen?
Also die Rollen werden sehr vielfältig sein, deswegen benutze ich direkt den Plural. Einmal werden wir, das ist das NATO-Fähigkeitsprofil, nehmen 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten, 200.000 Reservistinnen und Reservisten in den Einheiten haben, die dann auch sehr maßgeblich nach dem jetzigen Bedrohungsszenario an die NATO-Ostflanke verlegen müssen. Also von daher, wir werden Heeresbrigaden haben, wir werden andere Einheiten im Bereich der Luftverteidigung und haben, wo Reservistinnen und Reservisten als integraler Bestandteil drin sind, die dann mitgehen werden. Die müssen also eine hohe Kaltstartfähigkeit haben. Die können nicht mehr monatelang nachausgebildet werden, weil die müssen ja relativ schnell das NATO-Fähigkeitsprofil mit erfüllen können. Das wollen wir eben mit 260.000 Aktiven und 200.000 Reservistinnen und Reservisten. Dazu kommen die Aufgaben, die wir sehr stark in den letzten Monaten diskutiert haben. Deutschland ist Drehscheibe. Auch wenn Amerika das ein oder andere in Frage gestellt beim Truppenschicken, die dann durch Deutschland marschieren würden. Es sind französische Truppen, es sind spanische, es sind portugiesische, es sind britische Truppen im Teil. Also wir werden sicherlich Drehscheibe sein und bleiben. Da wird der sogenannte Host Nation Support maßgeblich von Reservistinnen und Reservisten geleistet werden müssen. Also die Truppe beim Marsch durch unser Land unterstützen, sichern, versorgen, all das, was damit zusammenhängt, wird Aufgabe sein. Es wird Aufgabe sein, natürlich das eigene Land zu schützen. Wenn an der NATO-Ostflanke ein Krieg tobt, werden wir hier keinen Alltag mehr erleben. Dann werden wir natürlich auch weit bis ins Land hinein von Störaktionen, von hybriden Aktionen, aber auch von klassischen militärischen Aktionen nicht verschont bleiben. Da ist es Aufgabe, die militärische Infrastruktur zu schützen, aber auch die zivil-militärische Infrastruktur, soweit man sich mit den zivilen Kräften da vereinbart hat. Es wird also viel sein, wenn Sie sehen, wie groß Deutschland sind. Da werden auch viele Reservistinnen und Reservisten mit eingebunden sein. Wir reden über Aufgaben, Verwundetransport, Gefallenentransport von der Front in unser Land, in den rückwärtigen Raum, Gefangenentransport. Im Krieg werden Feinde gefangen werden. All das sind Aufgaben, die wird die kämpfende Truppe vorne an der Front nicht alleine übernehmen können. Sie können die Kompanie, das Bataillon nicht rauslösen und sagen, so, die bringen jetzt Gefangene dann mal irgendwie den rückwärtigen Raum. Also von daher, das werden Aufgaben für die Reserve sehr maßgeblich sein. Und eine ganz große Aufgabe, die beginnen wir jetzt wieder zu diskutieren, die kennen wir aus dem Kalten Krieg, aber die haben wir uns fast 30 Jahre verboten, weil es die ganze Grausamkeit des Krieges darstellt. Wir werden über den Feldersatz reden müssen. Es werden Soldatinnen und Soldaten sterben. Es werden Soldatinnen und Soldaten so schwer verwundet werden, dass sie nicht kämpfen können. Die müssen ersetzt werden. Also fällt eine ganze Kompanie aus, fällt ein Bataillon aus, muss es ersetzt werden, sonst reißt es eine Riesenlücke in den Verlauf der Verteidigungslinien. Von daher werden wir über Feldersatz reden müssen. Also wir werden über die 200.000 Reservistinnen und Reservisten, über einen großen Pool, nennen wir sie Unbeorderte oder die Reserve der Reserve, reden müssen, die im Falle des Bündnis- und Verteidigungsfalls dann einberufen werden, nachausgebildet werden und nach einer gewissen Ausbildung, das wird nach Stufen gehen, so war es im Kalten Krieg auch, dann nach einer Nachausbildung auch mit die kämpfende Truppe unterstützen können. Also viele, viele Aufgaben sehen Sie. Deswegen wird es weit mehr als 200.000 Reservistinnen und Reservisten brauchen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also diese Zielmarken von 260.000 Mann aktive Truppe, 200.000 Reservisten, das scheint doch eigentlich sehr moderat angesetzt, wenn man sich vor Augen hält, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und trotzdem sind wir auch davon noch weit entfernt. Was wäre denn Ihre Zielmarke?
Das ist das NATO-Fähigkeitsprofil, wie gesagt. Ich glaube, die Zahl der Reservistinnen und Reservisten ist zu schaffen, 200.000, weil wir, wie gesagt, in der glücklichen Situation leben, dass wir einen Pool haben. Die Bundeswehr nennt das die R1-Menge von Soldatinnen und Soldaten, die Dienst geleistet haben, ausgeschieden haben. Ich sag mal, alleine fast 90.000 Soldatinnen und Soldaten waren in den 20 Jahren in Afghanistan, in denen wir in Afghanistan waren. Die meisten davon sind nicht mehr in der Bundeswehr, sind ausgeschieden, weil sie Zeitsoldaten waren. Die haben den Status Reservist heute und die wissen ja, warum man das Gewehr halten muss. Also da haben wir eine Riesenchance, erstmal sehr gut auf die 200.000 Reservistinnen und Reservisten zu kommen. Bei den 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten scheint die Aufgabe noch deutlich ambitionierter zu sein. Wir dümpeln lange bei 180.000 rum. Wir haben jetzt die größten Einstellungszahlen seit langem. Es geht also wirklich hoch. Aus vielen Faktoren heraus wächst die Bundeswehr. Wir freuen uns jetzt, rund 185.000 zu haben. Aber man sieht, das ist noch relativ stark von 260.000 weg. Und wir wissen auch nicht, die Abbrecherquoten. Natürlich, wenn Sie größere Einstellungszahlen haben, könnte es auch sein, dass die Abbrecherquoten hochgehen, weil der eine oder andere sich doch ganz anders vorgestellt. Also wir hoffen natürlich, dass die Zahlen auch weiter hochgehen. Aber bei der aktiven Truppe wird es etwas schwerer. Aber was wir noch gar nicht in den Blick fassen derzeit, sind die Aufgaben, die ich eben genannt habe. Also die Reserve der Reserve, die Unbeorderten, die große Zahl, die wir da brauchen. Und die müssen ja auch irgendwie in einem System drin sein. Sie müssen auch eine gewisse Betreuung erhalten. Sie müssen eine gewisse Anbindung an militärische Themen behalten, im Idealfall sogar die in den Alter gewissen Grundfertigkeiten haben. Da kommt auch neben den vielen Aufgaben in den schon erwähnten Bereichen der Reservistenverband ins Spiel. Ich glaube, dass der Reservistenverband als maßgeblicher Player diese Aufgabe für die Bundeswehr wahrnehmen wird. Die große Gruppe an den nicht beorderten Reservistinnen und Reservisten auch militärisch weiterhin fit zu halten. Der Reservistenverband ist für alle da, für die Beorderten wie für die Unbeorderten. Wir werden auch im Bereich der Beorderten natürlich die Interessenvertretung sein und die sehr viele Angebote macht. Aber gerade im Bereich der Unbeorderten wird es ohne den Reservistenverband gar nicht gehen.
Sie haben eben beschrieben, wie vielfältig die Aufgaben der Reserve sein würden im Fall der Fälle, also im Bündnis- und Verteidigungsfall. Welche Pläne hat man da in der Schublade, um das alles leisten zu können?
Das machen wir gemeinsam mit der Bundeswehr. Wir sind natürlich ein integraler Bestandteil Reserve und Bundeswehr, Bundeswehr und Reserve. Und der Reservistenverband ist der starke Partner der Bundeswehr. Es ist gerade in der Überarbeitung die Strategie der Reserve. Da bringen wir uns nach besten Möglichkeiten ein. Aber wir denken natürlich auch weiter in die Aufgaben, an die konkreten Aufgaben. Wir haben eine Vereinbarung, der Reservistenverband, der Präsident des Reservistenverbands und die Bundeswehr, gezeichnet durch den Stellvertreter, der stellvertretende Generalinspekteur. Also von daher auf der Ebene, wo wir auf der sehr abstrakten Ebene beschreiben, wie wir zusammenarbeiten, das ist feiner ausformuliert, dann in einer Zielvereinbarung, die wir zum ersten Mal gemeinsam geschlossen haben, die wir jetzt in den nächsten Jahren schärfen werden. Also mit anderen Worten, bringt sich der Verband neben den vielen Aufgaben, die er ohnehin hat, das lebenslange Betreuen aller Reservisten, auch Sprecher für die Reserve insgesamt zu sein, auch sehr im Bereiche der Ausbildung und der Fähigkeitserhaltung ein. Und da stimmen wir uns sehr eng mit der Bundeswehr ab. Was bedarf es denn? Ist auch übrigens neu, weil, Sie hatten es gesagt, in den letzten 30 Jahren wurde die Reserve ja fast vergessen.
Damit sind wir nun beim Thema Strukturreformen. Sie sind ja bekannt als jemand, der gerne auch mal sehr dezidiert seine Meinung formuliert, sich nicht scheut, auch Klartext zu reden. Was braucht man denn aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, wir brauchen einmal Geschwindigkeit, die wir an den Tag legen müssen. Wenn ich mir sehe, in der Ukraine haben wir Innovationszyklen von 2 Wochen. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt schaffen, aber wir müssen es schaffen, die Dinge auf den Weg zu bringen und sie auch mal auszuprobieren. Wir haben so die Ambition, alles muss perfekt mit allen Akteuren durchgedacht, durchgeplant sein. Da gehen wir aber schon mal 10, 15 Jahre ins Land. Und dann hat sich die Welt verändert und man merkt, es ist doch nicht perfekt geworden. Ich glaube, das Wichtigste neben den Dingen, die ich vielleicht gleich im Detail noch erwähnen werde, ist, wir müssen uns eine andere Fehlerkultur in der Bundeswehr zulegen. Ich glaube, wir müssen es zulassen, Dinge auszuprobieren, Geschwindigkeit aufzunehmen und Fehler nicht als Karriereende zu brandmarken, Fehler nicht als Disziplinarverfahren oder ahndungswürdig zu bewerten, sondern als Lernmöglichkeit. Also schneller, innovativer Dinge einfach auszuprobieren. Wir müssen, glaube ich, sehr schnell im Personal hochgehen. Wir müssen da auch mal akzeptieren, dass wir vielleicht nicht das perfekte Zweibettzimmer mit der perfekten Dusch- und Bademöglichkeit haben, sondern dass man auch mit 6, 7, 8 auf dem Zimmer ganz gut klarkommt. Wir müssen, glaube ich, den Dienst in der Bundeswehr viel positiver beschreiben. Ich blicke auch auf die Brigade in Litauen. Früher wäre es ein Standort gewesen, auf dem man sich hätte bewerben müssen. Wir wollten früher immer ins Ausland und haben Möglichkeiten, ins Ausland zu kommen, als Benefit wahrgenommen und was es dort für Möglichkeiten gibt. Also ich finde, da müsste man sich eher bewerben für, als dass man schauen muss, dass man genügend Leute kriegt. Und all die da sind, berichten mir, dass der Dienst dort zwar fordernd ist, aber die Rahmenbedingungen exzellent sind, manchmal sogar besser und spannender für den Soldaten und die ganzen Familie als in Deutschland. Also mit anderen Worten, ich glaube, das Mindset muss sich grundsätzlich ändern, dass wir erkennen, es war gut, jetzt über mehrere Jahre mal festzustellen, was alles nicht klappt. Das haben wir, glaube ich, jetzt auch festgestellt. Wir wissen, wo es klemmt. Ich glaube, jetzt müssen wir nach vorne gehen und umsetzen. Jetzt müssen wir nicht mehr auf dem Marktplatz jedes Schiff, was vielleicht einen Tag später vom Stapel geht, jedes Flugzeug, was vielleicht gerade mal in der technischen Wartung ist, oder jede Einheit, die vielleicht noch gerne ein bisschen mehr Munition gehabt hätte beim Schießen, öffentlich auch darzustellen. Das schwächt unsere Verteidigungsfähigkeit. Jetzt müssen wir performen. Und da wünsche ich mir gerade bei den Themen Masse, also Munition, Waffen, klassische Waffen etc. Da wünsche ich mir einfach mehr Geschwindigkeit, dass Soldatinnen und Soldaten auch das machen können, wofür sie ja zur Bundeswehr gegangen sind. Sie wollen militärisches Handeln auch umsetzen können. Da darf es nicht an Munition mangeln, da darf es nicht an Ausrüstung mangeln. Und ich glaube, dass die Bundeswehr wirklich da auf dem Weg ist. Das sehen wir beispielsweise im Heimatschutz. Die Heimatschutzkompanien, die Regimenter, die Division insgesamt kriegt gutes Material, sie übt und da hat sich wirklich was bewegt.
Ich würde jetzt aber sagen, dass das der einfache Teil der Geschichte ist, Material zu beschaffen. Wenn man Geld hat, kann man das alles tun. Dann geht es vielleicht noch darum, wie schnell die Sachen kommen. Aber das, glaube ich, ist tatsächlich der einfachere Part. Das, was Sie zu Beginn sagten, ist vermutlich deutlich schwieriger. Wie ändert man die Strukturen so, dass nicht möglichst prozesstreues Verhalten befördert wird, sondern möglichst zielorientiertes Verhalten belohnt wird? Wie schafft man es, dass sowas karriereförderlich ist? Wie kriegt man den Mindset-Wechsel in der Bundeswehr hin?
Ich glaube, es braucht, so schlimm wie es ist, ein bisschen Zeit, weil viele, die 30 Jahre Bundeswehr erlebt haben, natürlich in einer etwas anderen Kultur groß geworden sind und jetzt Führungsverantwortung tragen. Ich sehe das bei jungen Offizieren und jungen Feldwebeln, dass die wirklich sehr innovativ sind, dass die Verantwortung tragen wollen. Die sagen, ich mache das und ich übernehme die Verantwortung. Ich sehe das eher bei dem einen oder anderen älteren Kameraden, der dann sagt, ist das mitgezeichnet? Wer ist da alles im Boot? Wer trägt die Verantwortung? Also ich erwarte eigentlich, ich sage mal, ab Oberstleutnant, dass man Verantwortung trägt und nicht immer fragen muss. So, dafür sind die da, Stabsoffiziere. Und wenn dann gemeint wird, dann muss das Ministerium und jede Abteilung immer noch mitzeichnen, dann haben wir ein systemisches Problem. Also wenn Dinge auf der Staatssekretärsebene immer gelöst werden müssen, dann hat auch ein Staatssekretär irgendwann ein Arbeitsproblem. Also von daher, da erwarte ich doch mehr Verantwortungsübernahme im ganzen System, insbesondere von Stabsoffizieren. Ich erwarte aber auch, dass das honoriert wird, das Übernehmen von Verantwortung. Dass da nicht gesagt wird, es hätten aber noch andere mitzeichnen müssen, es hätten noch andere mitmachen müssen. Also wir müssen da mehr in die Entscheidungen reinkommen, als das System lahmzulegen. Es gibt so einen schönen Spruch, Tod durch Mitzeichnung.
Den werde ich mir merken.
Ja, ganz genau. Also das kann nicht das System Bundeswehr sein. Das ist eigentlich immer dadurch geprägt gewesen, dass man sich von anderen Geschäftsbereichen unterscheidet durch das Prinzip der inneren Führung. Führungspersönlichkeiten ertüchtigt, auch Entscheidungen zu treffen und dafür gerade zu stehen. Und das System stand da auch hinter. Und das hat sich in den letzten Jahren etwas bürokratisch entwickelt. Und das, meine ich, müssten wir zuvorderst zurückdrehen. Ich glaube, junge Führungspersönlichkeiten wollen genau das. Sie wollen führen. Sie wollen nicht Teil eines bürokratischen Systems sein, sondern sie wollen starke Teileinheitsführer beispielsweise sein, und das müssen wir ihnen wieder ermöglichen.
Würden Sie sagen, das kommt vor allem aus der Politik, dass die Bundeswehr so bürokratisiert ist, dass so viel mitgezeichnet wird, dass die Verantwortung immer weiter diffundiert? Oder kommt es nicht auch aus der Bundeswehr selbst? Also wo muss man ansetzen?
Das ist vielfältig. Das kommt natürlich auch durch unsere Gesellschaft. Also unsere Gesellschaft zeichnet sich auch ja dadurch aus, dass wir eine gewisse Versicherungsmentalität haben, auf Verantwortung gerne auf möglichst viele abladen, damit man es nicht gewesen ist. Hinterher will man bei den Gewinnern sein. Aber im Vorfeld bei einer sehr schweren Entscheidung sagen, ich übernehme jetzt hier die volle Verantwortung, muss auch erstmal wieder hinbekommen werden. Das ist also ein gesellschaftliches Thema. Es ist natürlich auch ein Thema der Administrative insgesamt. Und wenn wir 30 Jahre doch eine sehr administrativ lastige Bundeswehr waren, weil wir eben gesagt haben, naja, kleine Kontingente gehen in die Auslandseinsätze. Da war man übrigens sehr pragmatisch sehr oft und hat Lösungen gefunden. Aber ansonsten war man doch sehr bürokratisch. Das muss sich verändern. Und wie gesagt, ich bin hoffnungsvoll, weil ich das bei dem Nachwuchs sehr stark feststelle, die wollen. Und dann geht es auch. Und vielleicht muss man ja eins auch mal betonen, das Prinzip der inneren Führung ist etwas, das findet sich in der Wirtschaft ja unter dem Stichwort Management by Objectives eigentlich wieder. Da ist die Bundeswehr ja ganz vorne auch in der systemischen Weise, wie man eigentlich Führungskultur, wir nennen das Command Culture, aufbauen kann. Also die Bundeswehr hat das eigentlich in der DNA drin. Sie muss es nur wieder stärker leben können.
Bürokratie ist natürlich auch ein Problem der Reserve. Da kommen wir jetzt nicht drum rum, das auch anzusprechen. Sie haben schon gesagt, es wurden Namen nicht aufgenommen, der Datenschutz verhindert einiges. Es gibt ja immer wieder Berichte, dass es quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn man als Reservist dienen will, überhaupt in das System reinzukommen. Sie als Präsident des Verbands der Reservisten haben sicher ein großes Interesse daran, dass diese Probleme behoben werden. Also was liegt da im Argen und wie kriegt man das in den Griff?
Ich glaube, zum einen trifft aufeinander die Erkenntnis in der Bevölkerung, wir müssen was tun. Also die Menschen nehmen das wahr. Sie nehmen wahr, dass sie auch einen Beitrag leisten müssen zur Sicherheit unseres Landes. Wir nennen das heute ja Gesamtverteidigung. Das ist ja nicht nur Bundeswehr, das ist auch der Zivilschutz, das ist THW, das sind die Freiwilligen Feuerwehren und die Berufsfeuerwehren. Also von daher, die Menschen wollen auch ihren Teil leisten. Und dann kommen eben auch viele und sagen, ich könnte mir vorstellen, ich habe ja mal gedient, ich bin ja Reservist, da irgendwo wieder mitzumachen. Dann gibt es sogar Leute, die sagen, ich habe nie gedient. Ich würde gerne die Ausbildung ungedienter machen, die es ja auch gibt. Also wer gar nicht bei der Bundeswehr war, kann die Ausbildung zum Soldaten der Reserve machen. Es geht modular. Und plötzlich kommen sehr viele Menschen und treffen auf ein System, was selbst in der Umstrukturierung ist und sagt, jetzt kommt diese Vielfalt an unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern, wie kriegen wir das überhaupt gehandelt? Und das war man gar nicht mehr gewohnt. Man war ja nicht mehr auf Masse eingestellt. Und jetzt laufen bei Karrierecentern tolle Bürgerinnen und Bürger auf, die was mitbringen, die auch zivile Kompetenzen mitbringen. Und die treffen jetzt gar nicht auf so Dienstposten, wo das so drinsteht. Und da muss das System sehr schnell schauen, wie die Menschen eingebunden werden, wie wir es schaffen, dass eben keiner nach Hause geschickt wird oder nur ganz wenige. Es gibt natürlich den einen oder anderen, wo man wirklich sagen muss, sorry, es geht nicht. Also Das findet auch statt, aber dass es den ein oder anderen Mal gibt, darf nicht die Entschuldigung sein, dass man so viele nach Hause schickt. Deswegen muss es uns gelingen, Möglichkeiten zumindest auch des temporären Einbindens nehmen. Auch da tut sich gerade viel, dass wir zum Beispiel sagen, die klassische Sicherheitsüberprüfung, die jetzt viele Jahre notwendig war, die wird erstmal so abgeschafft. Man kann schon in die Ausbildung reingehen und dann läuft das jetzt mit. Also es gab so bestimmte Showstopper für sowohl die Ausbildung Ungedienter als auch für die, die wieder in die Reserve reinkommen möchten, dass sie erstmal gar keinen Dienst leisten konnten. Und die werden jetzt peu à peu ausgeräumt. Es werden auch immer mehr Beorderungsdienstposten geschaffen. Auch in der Vielfalt findet man dann für den Einzelnen was Passenderes. Und ich glaube, wir müssen jetzt kommunizieren, es bewegt sich was. Nicht den Mut verlieren bei dem Wunsch, sich einzubringen. Es wird uns gelingen, in den nächsten 2, 3 Jahren wirklich fast jeden auch in die Reserve zu bringen auf einen passenden Dienstposten, der möchte. Aber das ist nun mal eine Veränderung des Systems. Die Bundeswehr strengt sich da nach allen Kräften an und es kommen auch Erfolge jetzt. Aber man muss auch eben sagen, wenn 30 Jahre Reserve gar nicht mehr richtig mitgedacht wurde, sie eigentlich nur als Lückenfüller, fill the gap, sagt man, genutzt wurde, da kann man das nicht vom einen auf den anderen Tag mal eben ändern. Es soll ja auch ein sinnvoller Dienst sein dann.
Ich hatte vor einigen Monaten mal die Gelegenheit, nach Israel zu reisen und da mit Leuten zu sprechen, die als Reservisten dienen. Ich war ziemlich beeindruckt zu hören, wie das System der Mobilisierung in Israel funktioniert. Man kriegt eine Nachricht aufs Handy, das geht im Nullkommanix, alle sind informiert. Es wird automatisch gecheckt, wer die Nachricht gelesen hat und wer nicht, sodass man potenziell auch nochmal anrufen kann und so weiter und so fort. Schaut man sich bei anderen Ländern um, die das wirklich sehr gut organisiert haben, wie man das System verbessern könnte, was man auch lernen kann von anderen? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ja, also sowohl die Bundeswehr, die beteiligten Akteure, als auch wir als Reservistenverband schauen uns um, vergleichen. Wir gucken einmal natürlich die Zahlen uns an, das Verhältnis aktive Truppe, Reserve, Israel ungefähr ein Verhältnis, wenn ich es richtig weiß, von 1 zu 20. 20 mal mehr Reservistinnen und Reservisten als aktive Truppe, damit die diese schnelle Aufwuchsfähigkeit haben. Aber die brauchen natürlich auch viele im zivilen Leben, damit so ein Staat funktionieren kann, damit die Wirtschaft funktionieren kann. Kann ja nicht nur aus Soldaten bestehen. Deswegen brauchen die eine wehrhafte Zivilgesellschaft. Ich glaube, Finnland hat 1:7, 7-mal so viele Reservisten wie aktive Truppe. Wir haben da auf Dauer jetzt zu wenig und müssen eine Vision entwickeln, wie wir auch eine eben noch größere Reserve als diese 200.000 aufbauen. Da gucken wir natürlich sehr hin und wir gucken uns einfach Best Practice an, was läuft. Also wir haben auch schon Apps, die bestimmte Dinge nutzen, zum Beispiel den Bereich der Unterhaltssicherung, also der dann den Gehaltsausfall ersetzt. Das macht die Unterhaltssicherung. Wer als Reservist eine Reservistendienstleistung leistet, kriegt ja im Zweifel von seinem Arbeitgeber kein Geld. Das übernimmt dann die Unterhaltssicherung. Diese ganzen Dokumente kann man jetzt wunderbar mit einer App einreichen. Das ist ähnlich, manche kennen das von einer Krankenversicherung, der Krankenversicherungs-App. Also das geht. Wir haben weitere Apps, die eigentlich das Ganze von der Einberufung bis hin zur Ausschleusung und der Wehrdienstzeitbescheinigung abwickeln. Da gibt es noch die oder andere Kinderkrankheit, aber das läuft schon eigentlich sehr gut. Teilweise sind dann in der App zu viele Formulare, weil 5-mal hin und her gerechnet wird. Also da ist dann wieder ein Restbürokratismus drin. Aber wir wollen es ja auch für den Einzelnen wieder so möglichst gerecht haben. Also da sind wir gar nicht so schlecht. Also die ist von früher hat sich sehr, sehr stark verbessert und die Bundeswehr ist an der Entwicklung dran und guckt eben auch in die Länder rein. Ich glaube, das Entscheidende ist die Zahl. Die Zahl an Reservisten, an Nutzern, an Material, macht immer so eine Art Break-Even aus. Ab einer bestimmten Größe, dann kann man eine Application auch wunderbar entwickeln. Wenn Sie 5.000 Nutzer haben, kriegen Sie nach 5 Jahren die letzten Kinderkrankheiten mal raus. Wenn Sie ein paar hunderttausend Nutzer haben, dann kann das eine viel dynamische Weiterentwicklung. Wenn Sie Material in großer Zahl bestellen, dann kriegen Sie natürlich einen kleineren Stückzahlenpreis und einen besseren Support. Also von daher, sehr viel fällt dann irgendwann mit der Größe der Zahl. Deswegen, ich will die Bundeswehr und auch uns im Reservistenverband da nicht unterschätzen. Also da läuft schon relativ viel und es wird noch dynamischer laufen, umso mehr Reservistinnen und Reservisten auch im System sind. Wird aber auch den einen oder anderen Hiccup geben, wo man wirklich sagen muss, da ist was schiefgelaufen, aber da wieder Fehlerkultur, dann lernen wir halt raus und verdammen nicht das gesamte System. Ich sag mal, wenn es dann halt nicht klappt, wird die App halt verbessert. Wenn die Alarmierung dann nicht klappt, dann lernen wir das raus und im echten Fall geht es dann. Besser, wir erkennen Fehler, so wie wir es beispielsweise bei den Sirenen erkannt haben, dass wir kaum noch in Deutschland welche haben. Da müssen wir überlegen, wie verbessern wir es, als dass wir es gar nicht merken.
Stichwort: Wir müssen noch einiges verbessern. Da sollten wir vielleicht auch noch über die Wirtschaft sprechen. Sie sind ja viel im Land unterwegs und sprechen mit Unternehmen, mit Verbänden. Die haben Reservisten in ihren Unternehmen und sind womöglich nicht immer glücklich, wenn die Reservisten plötzlich üben sollen und dann ausfallen. Was sind da Ihre Erfahrungen? Wie viel Bereitschaft gibt es in der Wirtschaft? Ich sehe da eigentlich momentan ganz viel Bewegung, dass gerade das Sicherheitsbewusstsein wächst und dass die Bedeutung von Verteidigung gerade bei Unternehmen und Verbänden wirklich massiv ansteigt.
Ja, also zum einen muss man sagen, ich kenne eigentlich nur Unternehmen vom kleinen Betrieb mit ganz wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bis zum DAX-gerateten Unternehmen, die hinter der Reserve und dem Engagement von Reservistinnen und Reservisten stehen. Viele committen sich da ganz deutlich. Der Minister und ich zeichnen jedes Jahr Unternehmen aus mit dem Preis Partner der Reserve, die sich da besonders engagieren in ganz tollen Dingen, die man da machen kann, um auch Reservistinnen und Reservisten im eigenen Betrieb zu unterstützen. Man kann sie erstmal kennen, man kann auch organisieren, wann geht ihr auf Reservistendienstleistungen, man kann auch mit den Reservisten besprechen, welche Fähigkeiten braucht es zivil, welche braucht man militärisch. Also gibt es ganz, ganz tolle Modelle, die wir auszeichnen. Man muss aber auch sagen, dass die Betriebe, die da, sagen wir mal, ein bisschen Bauchgrumbeln haben, das nicht machen, weil sie den Reservistinnen und Reservisten nicht die Zeit zum Üben gönnen, sondern weil die Personaldecke in der Wirtschaft genauso knapp ist. Also weil der Betrieb mit 10 Mitarbeitern nicht, wenn der Reservist 4 Wochen beispielsweise mal in einem besonderen Lehrgang ist, 4 Wochen mal eben einen Ersatz finden kann. Und 4 Wochen Ausfall ist schwierig. Deswegen reden wir auch gerade darüber, wie kriegen wir es hin, mit der Wirtschaft da Modelle zu finden, dass Mehrwerte da sind, dass wirklich Win-Win-Situations da sind, dass man also sagt, die Wirtschaft hat noch viel mehr davon, wenn Reservistinnen und Reservisten auf Lehrgänge gehen, weil zum Beispiel zivile Kompetenzen dann auch gewonnen werden auf den unterschiedlichen Lehrgängen. Also da muss eine Win-Win-Situation entstehen und wir reden natürlich auch über die Frage Freiwilligkeit. Wie sieht es aus? Muss der Arbeitgeber gehen lassen? Das ist dann das Ende, wo es dann ein bisschen ernst wird beim Staat. Das macht natürlich nur Sinn, wenn wir dann irgendwann einen gesamtverpflichtenden Dienst haben, weil sonst hat der sagt, ich bin Reservist, der hinterher Nachteil bei der Einstellung, sagt der Arbeitgeber, ich weiß ja, dich muss ich ja gehen lassen rechtlich, dann stelle ich dich gar nicht erst ein. Über solche Sachen reden wir mit der Wirtschaft und da sehe ich, dass die wirklich alles möglich machen, was geht. Das findet auch statt und auch die Reservisten machen alles möglich, was geht. Es wird sehr viel inzwischen abgesprochen im Vorfeld von Reservistendienstleister und, das ist eine andere Komponente natürlich, die Wirtschaft erkennt auch, wie wichtig der Bereich Verteidigung für die Wirtschaft selber ist. Ist es dann ganz gut, wenn man vielleicht in einem mittelständischen Unternehmen auch den einen oder anderen hat, der mal militärische Grundbegriffe kennt, der mal Dienstgrade noch lesen kann, der vielleicht auch mal weiß, was militärisch gefordert ist, wenn man sich an einer Ausschreibung als Mittelständler beteiligt, die vielleicht auch eine militärische Komponente hat.
Wir sind auf dem Weg Richtung Ende unseres Gesprächs, aber ich würde gerne noch von Ihnen wissen, was Ihr Blick auf die Politik ist. Wir haben jetzt mehrfach angesprochen, es gibt ganz viel Bewegung in Deutschland, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Potenzielle Reservisten melden sich, weil sie was tun wollen. Und dann scheitert es manchmal an den Strukturen und eben auch an den politischen Strukturen, könnte man sagen. Weil die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nicht getroffen werden, weil der Wille fehlt, weil die Mehrheiten fehlen. Und ein ganz deutliches Beispiel dafür war die Wehrpflichtdebatte. Sie sind ja ein dezidierter Verfechter für eine Wehrpflicht, für ein Dienstjahr. Warum glauben Sie, dass es sowas braucht, um uns verteidigungsfähig zu machen?
Also einmal glaube ich, dass Politik natürlich auf die Bundeswehr mit der aktiven Truppe schauen muss. Das sind auch oft die großen Summen, die sogenannten 25-Mio-Vorlagen. Gar keine Frage. Ich glaube, die Politik muss aber auch wahrnehmen, dass die Reserve für unser Land unheimlich wichtig ist. Und dass wir halt über 9 Millionen Reservisten und Reservisten in Deutschland reden, die alle Wähler sind. Also von daher, ich glaube, die Politik muss die Reserve als sehr wertvolle und große Bevölkerungsgruppe erkennen. Zum Zweiten, wofür brauchen wir die Wehrpflicht? Die Wehrpflicht brauchen wir im Kern, um eine resiliente, verteidigungsfähige Zivilbevölkerung zu haben. Denn der Wehrpflichtige geht durch eine, ich sag mal, im Durchschnitt einjährige Ausbildung und wird dann ja wieder Zivilist. Er war Zivilist und ist Zivilist. Also von daher, Wehrpflicht schafft eine wehrhafte Zivilgesellschaft. Über die Jahre viele. Also wenn wir mal schauen, die 9 Millionen, die den Status Reservist haben, sind über die Jahre der Wehrpflicht ja entstanden. Ein Großteil der Bevölkerung, nur Männer bisher laut Grundgesetz Artikel 12a, gehen durch dieses System hindurch, was eine gewisse Systemstringenz herbeiführt und. Und das muss Politik eben auch erkennen. Wofür brauchen wir die Wehrpflicht? Also um eine wehrhafte Zivilgesellschaft zu erzeugen. Und da frage ich mich, ob das mit den Methoden geht, die wir jetzt haben. Wir haben noch einen großen Grundstock an Reservistinnen und Reservisten. Die werden aber alle älter. Die gehen alle irgendwann über die Altersgrenze von 65. Und da frage ich mich, ob durch die jetzigen Maßnahmen, die gut sind, die ambitioniert sind, und man kann den Minister da wirklich nur unterstützen, aber schaffen wir es ausreichend, wehrhafte Zivilbevölkerung auch dann irgendwann in unserem Land zu haben? Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass wir weder die 260.000 aktiven Soldatinnen und Soldaten erreichen werden. Das halte ich für die immer noch ambitionierteste Aufgabe. Und ich glaube auch nicht, dass wir neben den 200.000 Reservistinnen und Reservisten, ich sage mal, eine Menge wie nur 1:3, dreimal so viel, geschweige denn wie in Finnland 1:7 oder wie in Israel 1:20, 20-mal Reservistinnen und Reservisten in Deutschland erreichen werden, ohne eine Wehrpflicht. Da, glaube ich, braucht es die Wehrpflicht schon. Und statt immer zu die Angst vor der Wehrpflicht zu haben, würde ich eher mir eine Debatte wünschen, wie können wir überhaupt eine Wehr- oder vielleicht eine Dienstpflicht in so einem Land ausgestalten, dass nicht nur der Staat was davon hat mit all seinen Facetten, sondern dass der Einzelne auch was davon hat. Das waren die Dinge, die früher vielleicht nicht immer so klappten. Der Einzelne hatte vom Dienst für den Staat nicht immer was. Für den einen oder anderen war es auch ein Jahr mal ganz anders, aber so viel mitnehmen konnte er nicht. Und da soll es eben nicht nur der Führerschein sein, sondern da können es auch viele andere Dinge sein. Wenn man viel mehr auf die Interessen und Wünsche und Lebensplanung junger Menschen einginge, dann könnte man dieses Jahr zum großen Gewinn auch für junge Menschen umgestalten. Und darüber sollten wir lieber reden.
Also nochmal ein Mindset-Wechsel, der notwendig ist.
Total. Die jungen Menschen möchten ja, dass sie einbezogen werden in diese Entscheidungsprozesse. Und diesen Diskurs zu führen, den würde ich mir auch von der Politik wünschen. Also über das Wie viel stärker nachzudenken, als immer Argumente zu finden, warum das Ob nicht geht, das Ob geht. Also es ging ja auch früher. Aber kann man es nicht noch viel besser machen? Und bei jungen Menschen, die unsere Zukunft sind, denen wir in einem Jahr doch viel mehr mitgeben können, wenn sie es schon für den Staat leisten.
Herr Professor Sensburg, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses wunderbare Gespräch.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.